NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Mai 1824. Die Eröffnung der National Gallery in London.
At the moment I'm copying Peter Paul Rubens's Rape of the Sabine Women.
Ich kopiere einen Teil von Paul Rubens, Raub der Sabinerinnen. Staffelei und Hocker gehören der Galerie. Sie verleihen sie an Kopisten.
Der Ausschnitt, den Alex Pawlenko abmalt, ist bereits weit fortgeschritten. Während der Kunststudent seine Ölfarben auspackt, erklärt ihm seine russische Tutorin, wie er am besten weiter vorgeht.
Es ist etwas sehr anderes, eine Kopie direkt vom Original zu erstellen. Denn du siehst jeden einzelnen Pinselstrich. Du siehst, was der Künstler gedacht hat, als er verschiedene Farben und Formen benutzt und Leben und Bewegung in sein Bild gebracht hat.
Der Rubens gehört zum Urbestand der National Gallery. Einst war er Teil der Sammlung des russischen Bankiers John Julius Engerstein.
Der Earl of Liverpool unterrichtete das Parlament darüber, dass er, da die Regierung seiner Majestät die Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen gedenkt, welche sich zum Kauf der erlesenen Gemäldesammlung des verstorbenen Mr. Engerstein ergebe, eine Vereinbarung zum Erwerb der gesamten Sammlung getätigt habe.
So berichtet es die Times im März 1824. 57.000 Pfund stellt das Parlament zur Verfügung. Und weil man auch einen Ort braucht, um die Bilder auszustellen, kauft es für 3.000 Pfund gleich noch Engersteins Stadthaus, in dem die Werke hängen.
Engersteins Sammlung war sehr bekannt. Es waren nur 38 Bilder, aber sehr, sehr ausgewählte Bilder,
sagt Alan Crookham. Er leitet die Forschungsabteilung der National Gallery.
Man sagte, perfekt, wir sollten das für die Nation retten.
Rubens, Tizian, Van Dyck, Carracci, Raphael, Rembrandt, kein schlechter Anfang. Lange schon war darüber diskutiert worden, dass eine nationale Kunstsammlung dem aufstrebenden Empire gut zu Gesicht stünde, wobei sich Kunstliebe nonchalant mit Nationalprestige verbindet.
Es war eine Art Nachbarschaftswettstreit. Wenn dein Nachbar ein neues Auto hat, brauchst du auch eins. Die Leute dachten, wenn Frankreich eine Nationalsammlung hat, wenn die Holländer das Rijksmuseum haben, die Spanier den Prado, dann müssen wir auch so etwas haben. Damals war Britannien wahrscheinlich das reichste Land der Welt. Da war es etwas peinlich, keine Nationalgalerie zu haben.
Festsetzung für die Ausstellung der Gemäldesammlung des verstorbenen Mr. Engerstein. Die Galerie sei an 4 Tagen der Woche geöffnet, von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Künstlern sei der Zugang an den beiden übrigen Tagen der Woche gewährt. Allen Personen sei der Eintritt gratis erlaubt. Gehstöcke und Regenschirme mögen beim Pförtner deponiert werden.
Am 10. Mai 1824, heute vor 190 Jahren, öffnet die National Gallery erstmals ihre Pforten. Wobei Pforten nun ja. Julius Engersteins Haus in der noblen Pall Mall ist nicht eben kümmerlich, aber als Nationalgalerie.
Die Gemälde hingen dicht gedrängt und dann begann die Sammlung natürlich zu wachsen. Es war nur ein Stadthaus und alles hing immer noch so wie zu Engersteins Lebzeiten. Bald wurde Kritik laut. Die Leute waren der Ansicht, dass es nicht glanzvoll genug war für eine Nationalgalerie.
Großbritannien, so fürchten viele, mache sich zum Gespött der europäischen Nachbarn. Allen voran, mon Dieu, der Franzosen, mit denen man gerade noch im Krieg gelegen hatte. Eine zeitgenössische Lithografie zeigt ein Doppelbild. Unten das Privathaus in der Pall Mall, die Nationalgalerie Englands. Oben der Louvre, das ehemalige Königsschloss, die Nationalgalerie Frankreichs. Ein neues Gebäude muss also her. Bei der Suche nach einem geeigneten Standort wird man schnell fündig. Nur die Straße hinunter von Engersteins Haus.
Als die Galerie in Pall Mall war, gehörte das halbe Gebiet, das heute Trafalgar Square und Galerie ausmacht, zu den königlichen Ställen, die aber größtenteils zerfallen waren. Die andere Hälfte war ein Slumgebiet, Porridge Island genannt, weil die Menschen arm waren und diesen Haferschleim kochten, weshalb es dort nach Porridge stank.
Erbärmliche Häuser mit zerbrochenen Fenstern, geflickt mit Lumpen und Papier, Schmutz überall.
So beschreibt Charles Dickens die Gegend.
Männer und Frauen aller Art in kärglicher und dreckiger Kleidung, lungern, schimpfen, trinken, rauchen, zanken, fluchen.
Nicht gerade die feinste Nachbarschaft. Aber man ist eh gerade dabei, die Innenstadt von rechts auf links zu drehen. Mit Regent's Park, Regent Street und der neuen Kirche St. Martin in the Fields. Da sind National Gallery und Trafalgar Square ein Aufwasch. Die Bauarbeiten beginnen 1829, nachdem man die Bewohner aus dem Elendsquartier verscheucht hat. Dabei ist die neue Galerie auch und gerade für die unteren Bevölkerungsschichten gedacht.
Man glaubte, die National Gallery sollte arm und reich offenstehen. Queen Victoria bestieg den Thron 1837, die Galerie zog 1838 ein. Es war der Beginn einer sehr moralisierenden viktorianischen Agenda, die das Leben der Armen verbessern wollte. Und dazu gehörte, ihnen Zugang zu verschaffen zu einigen der Dinge, die die Reichen hatten.
Die arbeitende Klasse sollte ermutigt werden, zu Tausenden die National Gallery aufzusuchen, anstatt sich in die Gin-Paläste und niederen öffentlichen Trink- und Ballhäuser zu drängen und ihre Abende in der Zerstreuung zu verbringen.
Fordert ein Parlamentsabgeordneter. Die arbeitende Klasse lässt sich nicht lange bitten. Nach dem Wachwechsel am Buckingham Palace schwärmen täglich tausende Schaulustige in die Ausstellung, was dann auch wieder nicht recht ist.
Es gab die Sorge, wenn wir zulassen, dass diese ungewaschenen Massen durch die Türen drängen, werden sie dann die Artefakte in Gefahr bringen, durch die sie eigentlich erzogen werden sollen.
Sie schienen vom Land zu sein und hatten einen Korb mit Speisen dabei.
Empört sich der Verwaltungsdirektor einmal.
Sie stellten ihre Stühle im Kreis auf und machten es sich gemütlich. Als ich sie auf die Unangemessenheit solchen Verhaltens an diesem Ort hinwies, zeigten sie sich gut gelaunt und eine Dame offerierte mir ein Glas Gin und einen Imbiss.
Während sich die Massen häuslich einrichten, beginnt das öffentliche Naserümpfen über den neuen Bau am Trafalgar Square.
People at the time didn't like it. They felt it was old-fashioned.
Den Leuten gefiel es nicht. Sie hielten es für altmodisch. Der Stil war out. William Wilkins hatte es entworfen, der für seinen neoklassizistischen Baustil bekannt war, aber man hielt es für zu schlicht. Also begann er herumzuspielen, brachte Statuen an der Fassade an, die für andere Denkmäler vorgesehen waren. Aber die Menschen waren immer noch nicht zufrieden, denn Neugotik war jetzt in.
Und auch mit den Ausstellungsräumen sind viele nicht glücklich. So beschwert sich die Times.
Es ist allgemein bekannt, dass die Räume, in denen die Bilder hängen, für den Zweck nur unzureichend ausgelegt sind und dass die Defekte im Inneren den Absurditäten und dem schlechten Geschmack des Äußeren in nichts nachstehen.
Diskussionen wie diese werden mit viel Leidenschaft geführt, auch über Detailfragen wie den richtigen Umgang mit den Kunstwerken. So schimpft ein Leser der Times angesichts eines arg geschundenen Rubens-Gemäldes.
Jede fälschlicherweise sogenannte Restaurierung wird unternommen, um das Original mehr oder weniger zu verdecken, etwas zu vertuschen. Es sollte alles unternommen werden, um ein großes Werk zu konservieren. Aber Restaurierung ist nur ein aufgeblasenes Synonym für Zerstörung.
Die Sammlung war seit ihrer Gründung in öffentlichem Besitz. Und über den richtigen Umgang mit der Sammlung wurde im 19. Jahrhundert viel gestritten.
Larry Keith, Chefkonservator der National Gallery.
Das unterstreicht, dass Konservierungs- und Reinigungsmaßnahmen eine enorme Verantwortung mit sich bringen. Alles muss der Öffentlichkeit erklärbar sein und es braucht klare Kriterien für die Entscheidungen, die zu treffen sind.
Larry Keiths Arbeitsplatz liegt unter dem Dach der National Gallery. Von oben fällt Tageslicht in die hohen Räume, ideal für Konservierungsarbeiten. Ein großes Reitergemälde von Rembrandt steht kurz vor der Fertigstellung. 2 Jahre lang haben Larry und eine Handvoll Kollegen daran gearbeitet.
Natürlich verliert man nie die Ehrfurcht vor der Verantwortung, mit der Arbeit an einem solchen Bild betraut zu sein. Es geht alles sehr langsam voran, sehr kontrolliert, das gibt Sicherheit. Aber natürlich ist es eine furchtbare Verantwortung.
Im Herbst soll es in einer großen Rembrandt-Ausstellung zu sehen sein. Der Hauptteil der Reinigungsarbeiten bestand darin, soweit möglich das wiederherzustellen, was bei früheren Restaurierungen durch den jeweiligen Zeitgeschmack verhunzt wurde.
Conservators a long time ago were much more
Die Konservatoren früher waren viel, sagen wir, kreativer, freier in ihrer ästhetischen Interpretation, was das Retuschieren und Ändern des Kontextes betrifft. Wir versuchen heute so vorsichtig wie möglich zu sein bei Veränderungen des Formats oder sogenannten Verbesserungen von Bildern, um dem Zeitgeschmack zu entsprechen. Im 19. Jahrhundert war das nicht immer der Fall.
Eine ähnliche Diskussion wie über die Behandlung der Kunstwerke entbrennt Mitte des 19. Jahrhunderts über das Ausstellungskonzept bzw. über das Fehlen eines jeden Konzeptes. Hilfe kommt aus Deutschland, wie Alan Crookham vor kurzem herausfand.
Deutschland war führend in der Entwicklung der Kunstgeschichte als Disziplin. Der erste Direktor der National Gallery, Charles Eastlake, war gut befreundet mit Gustav Wagen aus Berlin. Es gab eine Menge Einfluss durch die Ideen Wagens und anderer Deutscher zu der Frage, wie Bilder gezeigt werden sollten. In Engersteins Haus in Pall Mall konnte ein Claude neben einem Tizian hängen, neben einem niederländischen Maler. Egal, es war wie Kraut und Rüben.
Auch in der neuen Galerie sind die Ausstellungsräume vollgerümpelt. In einem Artikel für das renommierte Art Journal argumentiert Gustav Wagen, es sei die Pflicht der Museumsverantwortlichen, soweit möglich den ursprünglichen Kontext der Kunstwerke zu erhalten.
Allein solche Werke sollten in einem Raum versammelt werden, und diese nur in geringer Zahl, die zur gleichen Epoche und Schule gehören. Der Nachteil, der dadurch hervorgerufen wird, dass Monumente von ihrem ursprünglichen Ort entfernt werden, sollte wenigstens in gewissem Maße kompensiert werden durch historisches und wissenschaftliches Interesse.
Der deutsche Ansatz war, die Werke zu klassifizieren und sie in Schulen aufzuteilen, genauso wie sie heute noch gezeigt werden.
So hoch die Briten in Sachen Museumspädagogik deutsche Systematik achten, so gering ist ihre Wertschätzung für deutsche Kunst. Susan Feuster, Kuratorin für deutsche, niederländische und britische Kunst in der National Gallery.
Deutsche Maler waren sicherlich sehr geschickt darin, naturalistische Szenen abzubilden, seien es Landschaften oder Objekte. Sie wissen, wie man eine sehr überzeugende Darstellung hinkriegt. Aber besonders bei bestimmten Themen waren ihre Darstellungen zu überzeugend, zu realistisch. Vor allem, wenn es um religiöse Sujets ging. Für ein protestantisches Land waren bestimmte Kreuzigungsdarstellungen in unserer Sammlung schlicht viel zu krass.
Daher blieb die Zahl deutscher Gemälde lange Zeit sehr überschaubar. Im 19. Jahrhundert sei der britische Kunstgeschmack von italienischen Renaissance-Künstlern wie Raphael bestimmt gewesen.
Art such as Deshalb erwarb die National Gallery deutsche Kunstwerke nur in sehr kleiner Zahl, Einzelstücke. Nur die Sammlung Krüger, sie bestand aus 64 Gemälden, wurde komplett gekauft. Als sie in London ausgepackt wurde, waren die Treuhänder entsetzt. So viele Bilder und vieles davon zu extrem für den damaligen Geschmack. So entschied das Parlament, zum ersten und einzigen Mal in der Geschichte der Galerie, die Hälfte der Sammlung zu verkaufen.
Die Abneigung gegenüber deutschem Realismus hat offenbar bis in jüngste Zeit angehalten, weswegen es Susan Feuster und ihren Kollegen notwendig erschien, eine Sonderausstellung zu gestalten mit deutschen Kunstwerken der Renaissance unter dem Titel Strange Beauty, fremde Schönheit. Cranach, Holbein, Dürer, für viele Briten offenbar immer noch eine fremde Welt.
Wir haben eine Wand für Kommentare. Viele Kommentare sagen, dass die Leute die Gemälde in dieser Ausstellung inspirierend und schön finden. Die Menschen lieben die Werke von Cranach zum Beispiel, der im 19. Jahrhundert sicher überhaupt nicht nach dem Geschmack der Menschen war.
Heute streifen 5 Millionen Besucher jährlich durch die National Gallery. Mit ihren 2300 Gemälden ist sie immer noch deutlich kleiner als der Pariser Louvre. Und doch gehört sie zu den bedeutendsten Bildergalerien der Welt.
Ich komme sehr oft hierher. Die Sammlung ist wundervoll, sehr vielfältig, viele Meisterwerke.
3 bis 4 Stunden jede Woche sitzt Javier García auf seinem Hocker, dem Zeichenblock auf den Knien. An 2 Tagen in der Woche sind Kunststudenten und Hobbymaler zugelassen, wie bei der Eröffnung der National Gallery vor 190 Jahren.
Es ist toll, dass man einfach hierher kommen, sich hinsetzen und kopieren kann. Auf diese Weise lernt man.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an die Eröffnung der National Gallery in London am 10. Mai 1824. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.